herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Hause, einen schönen Samstagabend und ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, wie immer in den letzten Tagen war das ja nicht so häufig der Fall. Wir sind aber heute Abend tatsächlich wieder live für Sie da. Allerdings unter erschwerten Bedingungen. Es ist ein echtes Dilemma. Der NDR will und muss sparen und die gewerkschaftlich vertretenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kämpfen unter anderem für eine bessere Bezahlung. Streik ist da ein verbrieftes und auch ein gutes Recht. Wir können nur hoffen, dass sich die beiden Tarifparteien bald einigen. Und bei uns übrigens, kann ich Ihnen vielleicht mal so als Hintergrund sagen, damit bei uns Sendungen ausfallen, also unsere Sendung mit dem roten Sofa, reicht es oft, wenn nur an einer Arbeitsposition gestreikt wird, schon geht gar nichts mehr. Heute kriegen wir das einigermaßen hin, müssen aber zum Beispiel hier mit diesem kabelgebundenen, hier ist ein Kabel dran, kabelgebundenen Mikrofon improvisieren. Unser Gast allerdings ist herausfordernde Situationen gewohnt. Er ist ZDF-Reporter, unter anderem für Terra Xplor. Erik Meyer ist heute Abend bei uns. Grüß dich, Erik.
Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf mit Mikro heute. Ist doch cool.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleichzeitig sprechen. Wir müssen uns tatsächlich abwechseln beim Sprechen, weil wir haben auch nur ein Mikrofon, also zwei Mikrofone ging nicht, tatsächlich nur eins. Bist du solche schwierigen Situationen tatsächlich gerne, erlebst du die gerne?
Ich muss sagen schon, also ich bin als Reporter, gehe ich ja oft in Situationen, die nicht vorhersehbar sind. Das ist das, was ich an meinem Job so liebe, ja, dass ich irgendwo, weiß nicht, irgendwo runterspringe, irgendwo reinfalle, mit Leuten spreche, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und deswegen habe ich eigentlich kein Problem damit, dass wir jetzt so ein bisschen improvisieren.
Ich habe das Gefühl, das wird hier heute Teil deiner Reportage bei Terra Xplor. Irgendwo muss noch ein Kamerateam sein, die uns aufnehmen, in was für einer Situation du dich gerade wieder befindest. Ja. Aber erzähl mal, tatsächlich, dein Tag heute war schon sehr interessant, weil die Anreise aus Frankfurt hat sich schwierig gestaltet.
Ja, ist witzig, weil ihr habt so besondere Bedingungen heute jetzt oder wir hier mit dieser Sendung. Und ich habe im Zug gesessen und es war eine Bombenentschärfung auf der Strecke. Ich komme aus Frankfurt am Main. Normal ja, knapp 4 Stunden, 3,5 Stunden nach Hamburg, waren heute fast 7 Stunden.
Und als Höhepunkt gab es dann noch einen Taxifahrer vom Bahnhof. Das ist die Geschichte, die habe ich eben in der Maske beim Schminken habe ich die gehört. Also was ist da beim Taxifahren noch passiert?
Ich habe wirklich einen super netten Taxifahrer gerade gehabt, weil ich so spät war, hat er natürlich auch gesagt, hier komm, wir drücken ein bisschen auf die Tube und fahren los. Und irgendwann fährt er rechts ran und sagt, sorry, ich muss einmal parken, ich muss aufs Klo, ich muss pinkeln, ich kann nicht mehr. Und ich saß im Auto und dachte so, gut, dann mal gucken, ob ich pünktlich bei euch hier ankomme. Dann ist er kurz raus, hat sich erleichtert und dann sind wir weitergefahren. Also es ist ein besonderer Tag, glaube ich, einfach.
Frage aller Fragen, hat er den Schlüssel währenddessen stecken lassen oder hat er den mitgenommen und dich eingeschlossen?
Habe ich gar nicht so geguckt. Ich habe einfach die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir weiterfahren, weil ein bisschen Zeitdruck auch war, ja.
Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Wir haben viel zu besprechen. Unter anderem geht es um eine Sendung, die morgen Abend 18:30 im ZDF läuft.
Er geht aufs Ganze, nennt sich selbst gern Stuntman des Wissens, ZDF-Moderator Erik Meyer. Als Reporter von Pur Plus, Terra X Plus und Terra Xplor berichtet er aus der ganzen Welt.
Mein erstes Aufeinandertreffen mit einem Nashorn war anstrengender als gedacht.
Und kommt bei Nano groß raus, moderiert das Dreisat-Wissenschaftsmagazin.
Willkommen bei Nano.
Sein aktuelles Thema bei Terra Xplor: Selbstkontrolle, Fremdkontrolle und Kontrollverlust.
Oh, krass.
Er macht so viel und bewahrt doch immer den Überblick, oder?
Das ist schon hart. Also das ist wirklich Kontrollverlust pur.
Wissenschaftsjournalist Erik Meyer.
Ja, Erik, morgen im ZDF. Ja. Terra Xplor, 18.30 Uhr. Oder auch in der ZDF-Mediathek. Und zwar habt ihr 3 Folgen insgesamt gedreht zum Thema Kontrolle. Mhm. Selbstkontrolle war die erste Folge vergangenen Sonntag. Jetzt morgen geht es um Kontrollverlust. Lass uns mal kurz bei der Selbstkontrolle bleiben. Wie gut hast du dich selber unter Kontrolle?
Boah, ich glaube gut. Also ich bin ein Kontrollfreak eigentlich. Das ist was, wo ich oder auch meine Mitmenschen wahrscheinlich sogar eher oft auch mal drunter leiden. Ich rede gern mit, ich will gern viel wissen, ich will gern Einfluss nehmen und so. Also ich kontrolliere schon gern so die Sachen, die ich so mache. Insofern war das für mich mega spannend, dieses Thema. Deswegen liebe ich meinen Job so, weil ich gerne mit Themen, die auch ja, für mich ja auch spannend sind, wo ich selber was mitnehmen kann, mir angucke. Und deswegen war das sehr, für mich sehr erhellend, auch diese Staffel zu machen.
Kann Kontrolle gelegentlich oder Kontrollzwang vielleicht sogar, kann das auch hinderlich sein im zwischenmenschlichen Bereich?
Total. Also wir gucken die Themen ja immer wissenschaftlich an. Und wenn man über Selbstkontrolle nachdenkt, ist immer erstmal gut, auch sich zu überlegen, was ist das eigentlich? Ne? Das habe ich jetzt auch in dieser Folge gelernt. Selbstkontrolle ist, wenn du zukünftige Ziele über einen jetzigen Ad-hoc-Impuls setzt. Also wenn du jetzt gerade was machen möchtest, sagen wir mal eine Sahnetorte essen, ja, hast du diesen Impuls, den kennen wir alle. Aber du hast ein zukünftiges Ziel, nicht zuzunehmen oder gesund zu leben. Und dann sagst du, meine Selbstkontrolle sagt jetzt in diesem Moment, dieser Impuls darf nicht stattfinden. Ja? Und wenn man das beherrscht, kann einem das zum Beispiel ein gesundes Leben, was Ernährung jetzt betrifft, bringen. Es kann aber auch umschwenken. Also wir haben in der Sendung Kati, die durch eine gewisse übersteigerte Selbstkontrolle in die Magersucht gerutscht ist. Also Magersucht ist ein super komplexes Krankheitsbild, aber Selbstkontrolle ist ein Teil, der da mit reinspielt. Insofern kann das auch zu viel werden, auf jeden Fall.
Also das Thema Selbstkontrolle noch in der ZDF-Mediathek. Genau. Morgen geht es dann um den Kontrollverlust. Ihr seid da mit einem Experiment unterwegs, mit einer VR-Brille. VR-Brille, das ist eine Virtual Reality-Brille. Also man setzt so eine Brille auf und dann bekommt man etwas auf die Innenseite gespiegelt und denkt, das wäre sozusagen Realität. Was wolltet ihr erreichen mit dieser Brille?
Wir wollten, wir haben Menschen auf der Straße die Brille quasi gegeben, die haben die aufgesetzt und haben die in eine Situation gebracht, die sich nach Kontrollverlust anfühlt. Und das glaubt einem ja kein Mensch. Ne? Du hast diese Brille auf, du stehst auf dem normalen Boden der Tatsachen in so einer Fußgängerzone. Aber was wir eingespielt haben, war, dass man auf einer Planke auf einem Hochhaus steht und der Abgrund ist direkt neben einem. Ja? Und wenn ich das jetzt so erzähle, sagst du, das glaubt doch kein Mensch. Du stehst da in der Fußgängerzone. Aber sobald dein Gehirn das empfängt und diese Brille auf dem Kopf ist, hast du das Gefühl, du stehst da. Und so wollten wir die Leute so ein bisschen knacken, wollten die in diese Situation bringen und haben dann mit denen über Selbstkontrolle und auch den Verlust von Selbstkontrolle gesprochen. Und das hat super funktioniert.
Also wir gucken uns das einfach mal an, weil das ist wirklich, Es ist sehr eindrücklich tatsächlich, wie man denn plötzlich auf dieser Planke steht und dann so unsicher wird. Also schauen Sie selber mal rein.
Du stehst in einem Aufzug. Ja. Jetzt guck mal nach rechts. Da siehst du die Aufzugknöpfe. Und ich fände es jetzt cool, wenn du mal oben auf Planke drückst und zur Planke hochfährst. Und jetzt fährt der Aufzug hoch. Die Tür geht auf. Traust du dich auf... Traust du dich auf diesem Holz so ein bisschen nach vorne zu gehen?
Boah, da geht's richtig tief runter.
Schwindelerregende Tiefe und ein Brett.
Ich fühle mich total wackelig, obwohl ich weiß, dass ich auf einem festen Boden stehe.
Ist es ein angenehmes Gefühl oder nicht so angenehm?
Sehr unangenehm.
Hast du das Gefühl, noch voll die Kontrolle über alles zu haben?
Nein.
Du spring mal in meine Richtung, traust du dich das? Komm zu mir rüber.
Ich habe ein bisschen Angst.
Würdest du dich trauen, da runter zu springen gerade? Oder ist
nein, auf keinen Fall.
Um da runter zu springen? Nee, never.
Hier, komm, mach's einfach, mach's. Ja.
Um Gottes Willen, man hat tatsächlich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause gegangen ist, aber man hat tatsächlich das Gefühl, man ist da drin, man ist in dieser Situation drin, man betritt diese Planke auch. Wie haben die Menschen denn, denen ihr diese Brille aufgesetzt habt, wie haben die denn mit ihren Füßen eigentlich reagiert?
Ja, das ist, weil dein Gehirn dir sagt, dass das eine gefährliche Situation ist, sind die meisten einfach so stehen geblieben oder nur so kleine Tippelschritte gegangen. Ich habe dann auch immer geguckt, dass natürlich niemand stolpert und so. Und ja, dann haben wir das auch relativ schnell aufgelöst und haben einfach auch wirklich über dieses Phänomen von Selbstkontrolle und Kontrollverlust auch gesprochen.
Ja, was ist das, dieses Thema Kontrolle? Warum haben wir das so gerne? Warum fühlen wir uns in der Kontrolle gut?
Naja, Kontrolle gibt Sicherheit. Ja. Es ist ja auch was Gutes, wenn du weißt, du hast eine Situation unter Kontrolle, ist ja in Ordnung. Ne? Dann kannst du Sicherheit daraus gewinnen, du weißt, wie bestimmte Dinge ablaufen. Wir wollten das ein bisschen größer skalieren und haben mal geguckt, was passiert bei uns eigentlich gesamtgesellschaftlich im Moment. Weil so ein Gefühl von, wir haben keine Kontrolle mehr über das, was in unserer Welt passiert, das haben super viele Menschen und es wird auch mehr in einer Zeit, wo wir verschiedenste Krisen haben. Also wirklich eine Multikrisenzeit von Kriegen über Klimawandel, über KI, die uns Angst macht und Jobs, die in Gefahr sind und so weiter. Das heißt, vor allem viele junge Menschen fragen sich, was kann ich überhaupt noch beeinflussen? Wo ist die Kontrolle, die ich noch habe auf die Welt? Und das macht was mit einem. Und da wollten wir mal gucken, wie das Gesellschaften verändert. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Politik zum Beispiel und auf Wahlen. Und wir haben einen AfD-Aussteiger getroffen, der uns da seine Geschichte erzählt hat.
Ja, das ist ganz interessant. Tatsächlich jemand, der hat 2015, als das anfing mit der Migration, mit der verstärkten Migration Richtung Deutschland, da hat er sich eine andere Partei gesucht, weil er selber das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren. Schauen wir uns auch mal kurz diesen Ausschnitt an.
Erinnerst du dich noch an die Nachrichten, die so damals ja, dich vor allem beschäftigt haben? Was waren das so für Headlines?
Messerangriffe, sexuelle Übergriffe.
Was hast du dir genau davon versprochen, jetzt Kontakt zu einer Partei und auch gerade zur AfD aufzunehmen?
Ich habe mir davon versprochen, dass ich zumindest mal offen darüber reden kann.
Das war erstmal die Idee, dass du mit Leuten über das reden kannst, was dich beschäftigt.
Ja.
Irgendwann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist eigentlich nicht der Ort, an dem du sein willst in dieser Partei. Was war das für ein Punkt?
Das waren Situationen, wo dann hinter verschlossenen Türen ganz klar rassistische Äußerungen getätigt wurden, menschenverachtende Äußerungen, wo Menschen aufgrund ihrer Art, aufgrund ihrer Hautfarbe diskreditiert wurden und verächtlich gemacht wurden. Und da war ganz klar, egal wie, muss ich hier raus.
Ja, das Interessante dabei ist ja vor allen Dingen auch, warum hat derjenige diese Gemeinschaft gesucht? Ist Gemeinschaft etwas, um Kontrolle wiederzuerlangen?
Na, vor allem dieses Bedürfnis, Kontrolle wiederzuerlangen, das ist so stark, dass man dann versucht, das irgendwie zu befriedigen. Wir haben mit einem Politikwissenschaftler, Carsten Fischer, von der Uni in München gesprochen. Der hat uns das erklärt. Er hat gesagt, das gibt einen Begriff dafür, der heißt Need for Cognitive Closure. Das ist das Bedürfnis, dass wir Dinge, die nicht abgeschlossen sind, abschließen wollen. Mhm. Wir ertragen das nicht, dass wir jahrelang warten sollen, um zu erfahren, ob jetzt das Klima schlechter oder besser wird. Wir wollen jetzt eine Antwort. Wir wollen jetzt sagen, nein, jetzt soll es vorbei sein. Wir wollen nicht in der Luft hängen. Und dadurch, dass wir dieses Bedürfnis haben, haben es Populisten und autoritäre Populisten sehr einfach. Die werfen ihre Angel aus, die sagen, du, ich befriedige dein Gefühl. Ich gebe dir eine einfache Antwort. Ich mache das, wie das früher war. Wenn du uns wählst, dann ist das für dich eine Lösung. Es ist eine schnelle Lösung. Jetzt wissen wir alle, wir müssen das hinterfragen, wenn auf komplexe Fragen einfache Antworten gegeben werden. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Aber das ist ein Grund auch, warum Extremisten Zulauf haben, warum Populisten Zulauf haben, weil Menschen das Bedürfnis haben, Dinge zu lösen und abzuschließen.
Kann es vielleicht auch sein, dass zu komplizierte Antworten, die zu keinem Ergebnis führen, natürlich auch weiterhin dazu beitragen, dass man eben das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle mehr über sein ganzes Leben, über die Umgebung, in der man sich bewegt?
Ich glaube schon, dass das passieren kann. Das Problem ist halt, manchmal sind Antworten kompliziert. Das heißt, was können wir machen, auch um gegen dieses Gefühl was zu tun? Wir müssen auch akzeptieren, die Welt ist komplex. Wir müssen komplexe Zusammenhänge zulassen. Wir müssen vielleicht auch mal ertragen, dass wir nicht alles durchblicken können, dass wir nicht alles kontrollieren können, dass verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen existieren können parallel. Und das, finde ich, ist schon mal so ein erster Schritt dahin, dass wir nicht nach einfachen Antworten suchen, die vielleicht in eine ganz falsche Richtung dann gehen.
Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Menschen sich in ihrer eigenen Bubble, also mit Freunden und Freundinnen umgeben, die ähnliche Meinungen haben, um halt selber sich wieder warm, wohl, kontrolliert zu fühlen?
Ja, das gibt uns ein super Gefühl. Genau, wir wollen gerne in der Umgebung bleiben und sein, die wir kennen. Auch in den digitalen Medien kennen wir das. Wir sind in Echoräumen, in Bubbles, ja, wo wir dann dieselben Themen immer wieder scrollen. Doomscrolling ist ja so ein Begriff, dass man in so ein Rabbit Hole, sagen die Amerikaner, man wird so reingezogen wie in so einen Kaninchenbau, kommt thematisch nicht mehr raus, weil wir in so einer Umgebung, die wir kennen, uns wohlfühlen. Wenn das aber eine negative Umgebung ist, wenn wir zum Beispiel negative Meldungen nur noch konsumieren und gar nicht mehr rauskommen, dann macht das was mit uns und dann müssen wir das durchbrechen und versuchen, da rauszukommen.
Ja, also täglich eine positive Meldung wäre auf jeden Fall Pflicht, um eben nicht so in diesen Strudel hineinzukommen. Ne? Das Thema Bildung ist auch ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. Stuntman der Wissenschaft, so nennst du dich auch ein bisschen, natürlich auch für Jugendliche und jüngere Menschen. Passt ganz gut rein, dass eine junge Frau auch auf Bildung als Hilfe in Afrika setzt. Haben wir jetzt für Sie von Celine Sonnenberg.
Eine Videokonferenz aus dem Homeoffice. Soweit, so normal. Der Kollege von Esther Prohl sitzt allerdings nicht in Deutschland, sondern in Tansania, in der Stadt Arusha, im Viertel Mianzini. Dort hat Esther Prohl gemeinsam mit anderen Deutschen eine Hilfsorganisation gegründet, die besonders Kinder und Frauen unterstützt.
Ich glaube, dass wenn man die Frauen vor Ort oder in den unterschiedlichen Orten mehr supportet und stärkt, hat die gesamte Gemeinschaft da was von. Und bei Kindern hängt ja so ein bisschen auch mein Herz. Da bin ich einfach der Meinung, dass Bildung ja, super viel verändern.
Esther kennt das Land, war als Freiwillige nach dem Abitur einige Monate in Tansania, arbeitete dort als 20-Jährige in einer Kita. Für sie aus einer dörflichen Gegend nahe Hamburg ein ganz schöner Kulturschock. Arusha ist stark von Armut betroffen. Esther ist schnell klar, sie will hier langfristig helfen.
Ich habe halt viele Freiwillige während meiner Zeit da kommen und gehen. Also ich hatte eben so ein bisschen das Ziel, dass dann irgendwie was, auch wenn ich dann gehe, bleibt irgendwie was Nachhaltiges da. Und da war für mich dann irgendwie Bildung und langfristige Unterstützung so eins der Dinge, wo ich dachte, okay, das macht am meisten Sinn.
Sie startet ein Patenschaftsprojekt, das unter anderem das Schulgeld bezahlt. Daraus wird gemeinsam mit 5 anderen Ehrenamtlichen die internationale Hilfsorganisation Home of Malaika. Mittlerweile gibt es 5 verschiedene Projekte. Neben den Patenschaften und der Kita ein Aufklärungsprojekt über die Periode, eine Nähwerkstatt und ein Projekt, das Frauen und Familien hilft, sich selbstständig zu machen. Besonders wichtig ist immer die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, wie Emanuel, wenn auch manchmal herausfordernd. Manchmal haben wir in Tansania wirklich schreckliches Internet, die Zeitverschiebung. Es gibt auch einfach kulturelle Unterschiede, besonders beim Zeitmanagement. Ich weiß noch, einmal hatten wir einen Termin mit Esther und ein paar Leute waren wirklich sehr spät. In unserer Kultur fällt uns Warten einfacher. Das ist eine Herausforderung. Für viele Familien in Mianzini ist das tägliche Überleben schon eine Herausforderung. Viele haben kein geregeltes Einkommen, arbeiten als Tagelöhner.
Es sind sehr schwierige und prekäre Lebensverhältnisse. Also viele alleinerziehende Mütter oder Familien, die irgendwie versuchen, 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag den Kindern zur Verfügung zu stellen. Viele Kinder gehen gar nicht erst zur Schule.
Die Hilfsorganisation will den Kindern einen sicheren Ort bieten, an dem sie frei von diesen Sorgen sind. Außerdem sollen sie und ihre Eltern langfristig einen Weg aus der Armut und Unsicherheit finden. 2022 eröffnet die Organisation ein eigenes Haus, Home of Malaika, Haus der Engel.
Als da die Mütter bei uns im Projekthaus ankamen, haben sie oben dann auf dem Balkon getanzt, es lief Musik. Unten wuselten irgendwie ganz viele Kinder rum und das war so das erste Mal, dass halt so richtig Leben in dem Projekthaus war. Und das war, einfach richtig, richtig schön.
Für die Zukunft ist ein Projekt gegen Gewalt geplant und schon durch Spenden finanziert. Esther träumt sich häufig nach Tansania. Die Lebensfreude und Herzlichkeit der Menschen bewegt sie heute noch genauso wie vor 6 Jahren. Der nächste Besuch ist in Planung.
Großartig. Wirklich ganz, ganz tolle Bilder aus Tansania. Großes Engagement. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, Bildung ist doch der Schlüssel für so viele Probleme, die wir in der ganzen Welt haben.
Naja, generell ist ja das, was ich seit Jahren mache, ist Bildungsfernsehen, Wissensfernsehen. Deswegen, klar, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ja? Also die Menschen mit Wissen zu versorgen, damit sie sich eine Meinung bilden können in dieser Welt, in der sie leben, dass sie einfach einen Standpunkt entwickeln können, das ist super wichtig, egal wo auf der Welt.
Du bist für Pur Plus als Reporter unterwegs und durchlebst ganz viele extreme Situationen, auch Stichwort Lernen, Stichwort Bildung. Was lernst du denn selber eigentlich auch dabei?
Ich lerne bei jedem Dreh wieder was. Also Pur Plus, ich mache das seit 16 Jahren. Das ist eine Wissenssendung für Kinder und Jugendliche. Ich liebe diese Sendung, weil ich in die unglaublichsten Situationen komme. Ich bin, glaube ich, schon aus jedem Fluggerät geschubst worden oder gesprungen, was es gibt. Ich war tauchen, ich war Berge bestiegen, ich habe tolle Menschen interviewt. Und es ist wirklich so, dass ich bei jedem, deswegen liebe ich echt meinen Job so, dass ich bei jedem Dreh danach reicher rausgehe. Das klingt so abgedroschen, ne? Aber es ist so, ich liebe es einfach, neue Situationen aufzusaugen und für mich selber was mit rauszunehmen. Und das macht mich jedes Mal immer wieder voller.
Jetzt müssen wir beide mal ein Fachgespräch führen. Ja. Wenn du aus allen Sachen rausgesprungen bist, dann bist du ja wahrscheinlich aus dem Flugzeug schon mal rausgesprungen, ja. Hast Fallschirmspringen gemacht. Also mit so einem Fallschirmmaster oder Tandemmaster, ja. Der hinter dir sozusagen ist, du wirst davor geschnallt, so war es bei mir jedenfalls. Und dann springt man so aus dem Flugzeug raus. Als wie angenehm hast du das empfunden, als sich die Tür geöffnet hat?
Das kann ich sehr kurz erzählen. Sehr, sehr unangenehm. Ja. Ich fand es sehr unangenehm. Wir hatten dann auch das Problem, also ich weiß nicht, ich habe das auch nur einmal gemacht, aber wir haben uns sehr viel gedreht. Hast du das auch mal gemacht?
Ja, zweimal.
Ja.
Zweimal.
Hast du dich auch so viel gedreht?
Ich muss das einmal kurz erzählen. Und zwar war das in Gandakesee auf einem Flugtag. Da sind wir mit einem Flugzeug, das aussieht wie so eine Transall, so ein Flugzeug aus dem südafrikanischen Busch irgendwie, hat hinten so eine Riesenklappe. Da waren so 30 Leute drin. Auf dem Boden haben wir uns alle festgehalten. Und dann nach oben, 5500 Meter. Und dann sind die alle rausgesprungen. Und ich stehe da vor der Klappe am Ende und denke so, ich sage, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Drehe mich so um. Da sagt er, doch, bupp. Und schon sind wir rausgefallen. Dann fällst du so nach hinten und siehst das Flugzeug so. Und du weißt, also, entweder es geht schnell oder es klappt.
So ähnlich war das bei mir auch. Du hast ja keine Kontrolle mehr, ne? Weil jemand das dann steuert und dann fällst du raus. Und ich fand das wirklich nicht angenehm. Ich muss es sagen. Also ich kann für mich sagen, ich bin auf dem Boden zu Hause. Ja, wir Menschen gehören, finde ich, auf den Boden. Ich fühle mich in der Luft einfach nicht so wohl. Und mir wurde wahnsinnig schlecht. Ich habe mich fast übergeben. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, da hängt er dann so über dir. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss kotzen. Dann hat er gesagt, wenn, dann mach's nach links. Dann beug ich mich nach rechts. Und dann habe ich so meinen Kopf nach links und er hat nach rechts. Aber es ist drin geblieben.
Und trotzdem bist du in der aktuellen Folge von Pur Plus, die man sich in der Mediathek anschauen kann, bist du wieder ins Flugzeug gestiegen. Stichwort Segelfliegen.
Ja.
Nun bin ich in der Nähe eines Segelflugplatzes aufgewachsen. Aber ich habe es nie geschafft, mich da an so einem Seil hochziehen zu lassen. Was ist das für ein Gefühl?
Also da muss ich sagen, Credits an unsere Redaktion, die haben mich wirklich überredet, das zu machen, weil mit den Erfahrungen, die ich gerade berichtet habe, gehe ich nicht mehr gerne in Flugzeuge. Und die haben gesagt, mach das, weil Segelfliegen ist wirklich ganz anders. Das ist ganz ruhig, ohne Motor, das ist meditativ. Und ich muss sagen, es ist wirklich was dran. Das ist ganz toll, du wirst hochgezogen, du hast kein Motorgeräusch. Und sobald das Seil sich ausklingt, gleitest du einfach durch die Luft. Das ist echt so ein bisschen so ein Vogelgefühl. Insofern war das total toll, das mal zu erleben. Und ich bin froh, dass ich mich überwunden habe, das zu machen.
Und das Schöne ist, am Anfang geht es erstmal so steil in die Luft.
Ja.
So,
das ist nicht so steil,
unangenehm, ganz unangenehm. Aber du hast ja schon so viele Sachen gemacht. Und wir haben mal einen größeren Zusammenschnitt über die Dinge, die Reportagen, die Abenteuer, die du schon ausprobiert hast bei Pur Plus. Bitteschön.
Weiß dann die Maschine, in welche Richtung sie sich drehen muss, damit der Wind auch richtig reinpfeift?
Durch diesen Sensor.
Das ist ganz schön hoch. Wie hoch ist das?
Ja, das werden so 20 Meter sein.
Ich hänge am Wasser, klar gefroren. Aber es ist irgendwie eine abgefahrene Vorstellung.
Auf 1, 2, 3, tschüss! Versuchen von oben zu löschen. Genau. Also stell dich auch her. Null Sicht. Ist ja wirklich überhaupt keine Sicht mehr.
Also ich bin ein bisschen durch, ey. Ich weiß, das sagt man nicht im Fernsehen, aber ich glaube, ich muss kotzen.
Ich glaube, ich muss kurz. Das war eben noch drin zu hören, auf jeden Fall. Im Fernsehen sieht das ja immer so schön aus. Aber wie fühlt sich denn eigentlich ein Reporter dabei, wenn er es denn wirklich macht? Also das mit dem Bobfahren, eben zum Schluss. Das finde ich ja außerordentlich reizvoll. Wie fühlt man sich da? Du bist ja nicht der vorne, sondern du bist ja einer von den dreien hinten.
Ja. Ja, das sind extreme Geschwindigkeiten, die da herrschen bei diesen Bobfahrten. Also es ist ja so, wenn wir so Dreharbeiten machen, du hast immer Experten dabei, die ein gutes Briefing geben, die auch so ein bisschen den Funke überspringen lassen, warum sie das ja gerne machen. Und ich lasse mich davon immer anstecken. Deswegen macht es mir in dem Moment echt Spaß. Wenn ich das jetzt sehe, denke ich so, why? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Das sieht ja auch gefährlich aus teilweise. Und einem wird schlecht, aber in dem Moment fühlt es sich immer gut an.
Und das Schöne ist ja beim Bobfahren, du hast ja den Kopf immer nach unten. Du siehst ja gar nicht, in welche Richtung es geht. Und dann hängt man so an und man denkt, oh, jetzt gibt es eine Rechtskurve, dann kommt aber eine Linkskurve. Da würde mir total schlecht werden.
Also hast ja gehört, mir wird prinzipiell eigentlich, glaube ich, auch merke ich gerade relativ schnell schlecht.
Es gibt einen Ausschnitt, wo ich sofort gedacht habe, Mensch, das ist ja beneidenswert, das würde ich auch gerne machen, mit Haien tauchen. Ja. Oh, mit Haien. Also jetzt mal ernsthaft, wie fühlt man sich dabei?
Das war durchwachsen, würde ich sagen. Also wir haben eine Sendung gemacht über Haie, um auch zu zeigen, dass diese Tiere natürlich wahnsinnig schützenswert sind und vom Aussterben teilweise bedroht sind, bestimmte Arten, und sind mit denen getaucht. Und wenn du mit Haien im tiefen Wasser tauchst, hast du überhaupt keine Angst mehr, weil du merkst, du bist denen scheißegal. Ja, das ist deren Element, die kümmern sich gar nicht um dich. Wir haben in der Sendung aber so ein bisschen eine Dramaturgie gehabt, dass das Wasser flacher wurde. Und im flachen Wasser ist schon nochmal eine andere Nummer, weil dann sind die auch ein bisschen mehr unter Stress, ja, und sind näher an dir dran. Dann touchen die dich so ein bisschen an, um auch zu gucken, was ist denn das eigentlich für einer. Das fand ich, also auch da würde ich sagen, lieber nicht im Wasser mit Haien sein, als im Wasser mit Haien sein. Mhm. Aber wir haben gezeigt, diese Tiere sind schützenswert und sie greifen Menschen natürlich nicht einfach so an.
Hast du dich da irgendwie darauf vorbereitet? Warst du schon mal vorher in einem Käfig und hast dir das mal angeguckt? Oder hast du dich mit einem berühmten Haiforscher getroffen, der dir Tipps gegeben hat? Hast du die Hai-Selbstverteidigung geübt?
Das jetzt nicht Hai-Selbstverteidigung, aber wir hatten einen ganz berühmten Haiforscher, Erich Ritter, der mittlerweile leider verstorben ist. Der war dabei und hat uns genau gesagt, wie wir uns verhalten sollen. Und dann war das wirklich kein Problem.
Ja, wie denn? Das ist ja interessant. Falls man mal irgendwo beim Baden einen Hai plötzlich begegnet, es kann ja passieren. Was soll man machen? Soll man flüchten? Soll man ihn angucken? Soll man ihm auf die Nase stupsen?
Also der erste wichtige Info ist schon mal, nicht sich in Situationen begeben, wo vielleicht gefährliche Haie im Wasser sind. Da soll man sich schon mal informieren vorher. Aber es gibt ja Riffhaie, es gibt auch, wenn man im Urlaub ist, kann man ja auch mit Riffhaien tauchen, dann ist das kein Problem. Und wenn man mal in eine Situation kommt, wo ein Hai unerwartet kommt, am besten sich senkrecht stellen, sich drehen, weil Haie wissen, wo unsere Augen sind. Das heißt, wenn die merken, dass wir sie im Blick haben, dadurch, dass wir uns drehen und alles, die Situation sozusagen scannen, dann lassen sie sich schon eher abschrecken und kommen nicht auf einen zu.
Okay, ja. Also senkrecht bleiben und mit den Augen immer ein bisschen mitdrehen. Gut, du hast ein Experiment gemacht, das haben wir jetzt eben gerade nicht gesehen, weil es wahrscheinlich zu langweilig geworden wäre. Du hast die Langeweile erforscht. Das finde ich fantastisch, weil heutzutage hat man ja das Gefühl, Langeweile ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Aber wie bist du der Langeweile begegnet?
Ich habe tagelang Wäscheklammern sortiert. Das war wirklich, das war mein Reporterauftrag sozusagen, um in dieses Gefühl der Langeweile rein.
Also ohne Handy und all solche Geschichten. Ne? Also nur sitzen irgendwo und Wäscheklammern sortieren. In was für Bereiche? In Farben oder?
Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Farben, ja. Wahrscheinlich habe ich es verdrängt irgendwie. Ja. Aber das ist ein extremes Gefühl. Ne? Unser Körper, unser Geist möchte auch gefordert werden. Wir möchten Impulse bekommen, Input haben. Und es ist schon interessant, wie auch der Kopf selber anfängt, Dinge zu tun und Gedanken, die in bestimmten Arten und Weisen dann anfangen zu kreisen, wenn man keinen Input von außen bekommt. Also ich habe dann auch eine Nacht in einem Bunker verbracht, komplett in der Schwärze, kein Licht, gar nichts. Und da habe ich gemerkt, mein Gehirn fängt langsam an, sich kleine Bilder zu erfinden, weil der Input gefehlt hat. Das ist wahnsinnig spannend.
Oh, wow. Eine Nacht im Bunker? Ja. Da denke ich immer dran, dass viele Gefangene, da Einzelhaft oder Dunkelhaft und solche Themen, wie es ja auch in Kriegen häufiger der Fall ist oder gewesen ist, da wird man doch verrückt.
Das ist natürlich nochmal ein Extrembeispiel. Also ich glaube, wenn ich als Reporter in so eine Situation gehe, weiß ich natürlich auch, es ist begrenzt. Ich habe einen gewissen Auftrag auch, was zu erspüren, zu erfahren und damit gehe ich dann rein. Deswegen war das für mich wieder eine Herausforderung, die ich versucht habe zu meistern und es war sehr spannend.
Was gibt es für dich noch an Reizvollem, was du unbedingt ausprobieren möchtest oder was steht jetzt auch direkt an?
Mich interessieren vor allem die Themen, die auch die Menschen interessieren. Also wir gucken im Moment sehr auf gesellschaftlich relevante Themen. Wir fragen uns, was passiert gerade auch in der jungen Generation? Wie entwickeln sich Gefühle und Ängste? In welche Richtung geht unsere Gesellschaft? Da gucken wir drauf mit Terra Explore. Ist das ein tolles Format, was ich wirklich sehr liebe, wo wir wirklich versuchen zu schauen, wie gehen wir eigentlich mit dem, was wir fühlen, denken, wollen, um? Zu welchen Menschen werden wir diesbezüglich? Das sind so die Themen, die da auf uns zukommen.
Und als Reportage, ich meine, da hast du ja im Endeffekt schon alles gemacht. Springen, tauchen, schwimmen. Was kann da noch kommen?
Ja, weiß nicht. Wenn irgendwie die Zuschauer Ideen haben, gerne mal schicken. Ja, also witzigerweise ist die Welt ja so spannend, dass die Themen einem nie ausgehen. Ich frage mich auch jedes Mal, wie schaffen wir das eigentlich, neue Sendungen zu machen? Aber es gibt immer wieder ein neues Thema, immer wieder einen neuen Ansatz und immer wieder Wissen, was wir vermitteln können.
Ich meine, Schwerelosigkeit hast du ausprobiert mit so einem Parabelflug. Also möglicherweise es gibt ja private Raumfahrtunternehmen, also Flug in den Orbit.
Ja. Ich wäre dabei. Also so. Wir können ja für mich jetzt schon mal sammeln vielleicht, weil ich glaube, so günstig ist das nicht. Wenn jetzt jemand spendet und mich da hochschickt, bin ich dabei.
So, also das Thema, also warte, ich gucke gerade, ich habe gerade nichts dabei, aber das kriegen wir zusammen. Sprache ist auch etwas, was nicht immer so eindeutig ist, wie es scheint. Dazu dann gleich mehr, werden wir gleich drüber sprechen. Ganz interessant, was ihr da rausgefunden habt. Vorher aber die Sprache der Tiere. Ja, da kann man, wenn man ganz genau hinhört, mehr verstehen, als man denkt. Sabrina Pfeiffer.
Na, haben Sie es verstanden? Was steckt hinter den Blöten dieses Schafes? Oder was teilen Hühner mit ihrem Gegacker mit? Und was möchte Hausschwein Ella mit ihrem Grunzen sagen?
Hallo, 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 was erzählst du? Was erzählst du?
Ja, ja, ja. Zum Beispiel Ella, wenn man sie ruft, dass sie dann so einen kleinen Kontaktgrunzer abgibt und gesagt, hallo, da bin ich, wer bist du?
Diese Grunzlaute haben eben verschiedene Frequenzen auch. Das ist nicht ein Grunzlaut wie das andere, sondern es ist so, dass eben einerseits diese Kontaktaufnahme habt ihr Futter so ein bisschen weicher ist und wann es dann natürlich um Konkurrenz um das Futter geht zwischen den Schweinen, der wird der Ton natürlich schärfer.
Das beweisen ihre Kollegen, die ungarischen Mangalitsa-Wollschweine. Der Tierparkdirektor und die Tierärztin haben sich hier im Landschaftstierpark Arche-Wader ausgiebig mit der Sprache der Tiere wissenschaftlich beschäftigt und ihre Ergebnisse in einer Sprachfibel festgehalten. Ähnlich kommunikativ wie Schweine sind scheinbar Hühner.
Bei den Hühnern gibt es ungefähr 24 verschiedene erforschte Lautgebungen und bei den Schweinen haben wir so um die 20, die da festgehalten wurden bislang.
Genau hinzuhören hilft der Tierärztin beim Gesundheitscheck.
Wenn da irgendeine Krankheit im Busch ist, jetzt meinetwegen in einer größeren Hühneranlage und alle stehen, gut, krummbuckelig dastehen, ist natürlich dann schon ganz offensichtlich, aber wenn einfach zum Beispiel die Lautgebung untereinander sich reduziert, ist da was ablesbar?
Um Rückschlüsse zu ziehen auf mögliche Krankheiten, die vielleicht erst entstehen werden, wenn ich im Vorfeld dieses Verhalten schon erkenne.
Dass hier etwas nicht stimmt, dafür braucht es keinen Experten.
Ja. Das ist natürlich ganz, ganz klar und deutlich. Das ist auch ein Laut, ne, den wir als Mensch gleich irgendwie verstehen. Ne. Irgendwie, der ist aggressiv, der faucht. Fauchen ist für den Menschen so als Wort ja immer erstmal so, huh, nicht gut, nicht gut. Und einige Lautgebungen denkt man, das heißt das. Wir missinterpretieren das aber und behandeln die Tiere in dem Moment dann auch völlig falsch.
Auf einer Fläche von rund 40 Hektar leben mehr als 1200 Tiere aus über 80 verschiedenen Rassen. So auch das Flaschenkind Zorro.
Er bleibt ein Wasserbüffel, er spricht die Sprache der Artgenossen, ganz klar. Aber er spricht eben auch so ein bisschen unsere Sprache in dem Sinne, dass er uns so ein bisschen versteht, in unserer Gestik vor allen Dingen natürlich. Trotzdem müssen wir grundsätzlich kritisch sein und vorsichtig sein, Tiere nicht zu vermenschlichen und nochmal zu unterscheiden. Die Sprache im eigentlichen Sinne, also das, was wir haben, Grammatik und unterschiedliche Wortwahl und Bedeutung zumessen in einzelnen Worten und eben auch Kategorien bilden, das haben Tiere vermutlich nicht. Und das ist was typisch Menschliches. Aber das heißt nicht, dass Tiere nicht hochkomplexe und differenzierte Lautäußerungen haben, sogar eigene Dialekte, die gibt es bei den Orcas und auch bei Delfinen.
Sofern sie in Freiheit leben oder wie hier tiergerecht gehalten werden. Verschlägt es Tieren in Massentierhaltung also die Sprache?
Die Tiere haben hier Zugang zu Suhlen, zu Nassflächen, sogar hier Rinder hier im Wald zu halten. Und wenn sie so eine besonders gute artgerechte Haltung haben, dann können sie ihr ganzes Spektrum ausleben. In einer Massentierhaltung haben sie weniger Möglichkeiten, ihr Artenspektrum und ihre Sprache in diesem Sinne da auszuleben.
Aber schnell. Respekt gegenüber Aber Tieren schnell. Beginnt damit, ihre Sprache zu verstehen. Im Tierpark Arche-Wader klappt das schon ganz gut.
Guck mal, da ist es wieder, das NDR-Mikrofon bei den Tieren und jetzt hier bei uns auf dem roten Sofa. Also bei tierischen Lauten, da muss man jetzt ja mal den Experten fragen. Du hast dich sehr intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz, wir kürzen es ab, KI, beschäftigt. Wann wird KI tierische Laute übersetzen können?
Das geht schon.
Ach. Wie? Hallo?
Kurze Antwort, ja, das geht schon. Also da gibt es erste Forschungsprojekte, die das tatsächlich mit einem, also ich kann jetzt nicht einordnen, ob es ein extrem gutes Ergebnis ist, aber es gibt da Ergebnisse. Es gibt KIs, die können Tierlaute tatsächlich übersetzen. Das funktioniert.
So, das ist also noch ein bisschen weiter als bei Loriot damals, ne? So, ihr Hund kann also sprechen, was kann er denn? Also, aber KI ist ein ganz interessantes Thema und Stimme ist ein ganz interessantes Thema. Da habt ihr euch mit dem Thema Stimmen imitieren beschäftigt. Und wir schauen uns das mal an bei ZDF Nano, bei Dreisat gibt es das und in der ZDF Mediathek. Da hast du so eine Art Selbstversuch auch gemacht. Schauen wir mal kurz rein.
November election. Your vote makes a difference in November, not just Tuesday.
Was ihr da gerade gehört habt, ihr habt es vielleicht an der Stimme erkannt, das war Joe Biden. Er rief im Januar 2024 tausende potenzielle Wählerinnen und Wähler der Demokraten in New Hampshire an und sagte ihnen, sie sollen nicht an den Vorwahlen teilnehmen. Der Haken an der Sache, diesen Anruf hat Joe Biden nie gemacht. Den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Die Freiheit der Lehre entbindet so. 30 Sekunden lang meine Stimme, die jetzt hier im Programm ist. Und jetzt kann der anscheinend damit einen Stimmklon von mir generieren.
Hallo, hier ist Erik, aber nicht der echte. Diese Stimme ist fake. Erkennt ihr den Unterschied?
Boah, Wahnsinn, oder? Man kann sich auf nichts mehr verlassen und tatsächlich bei der Stimme auch nicht. Das ist ja hauptsächlich auch eine Gefahr, weil man damit Menschen irgendwie Geld aus der Tasche leihen kann.
Na klar, du kannst mit Deepfakes wirklich schlimme Dinge tun. Also du kannst Menschen betrügen, du kannst Menschen beeinflussen. Darum geht es auch in unserer Folge. Also das ist eine neue KI-Reihe, die in Nano gestartet ist. Und wir wollten uns damit beschäftigen in dieser Folge, was können Deepfakes eigentlich wirklich, was für Effekte können die haben? Und ich habe ja dann mit meiner Fake-Stimme, habe ich einen Kollegen angerufen von Nano, den Gregor, ja, Grüße, und habe den sozusagen, habe versucht rauszufinden, ob der das merkt. Und er hat es nicht gemerkt. Und da habe ich gemerkt, dass das, dass wir wirklich jetzt schon in einem, an einem Punkt sind, wo wir gucken müssen, was ist noch wahr, weil im Endeffekt kannst du mittlerweile alles natürlich über eine KI, du kannst Bilder und Töne so faken, dass Informationen einfach erfunden sind.
Ich stelle mir einfach viele ältere Zuschauerinnen und Zuschauer vor, da klingelt das Telefon und dann ist irgendwie die Stimme des Enkels dran. Oma, kannst du mir mal 50 Euro überweisen? Das geht doch rucki zucki. Da ist ja überhaupt, kann man das irgendwie erkennen, dass das von künstlicher Intelligenz geschaffen wurde?
So ein Anruf meinst du, also du kannst es nicht erkennen, aber es gibt einen ganz guten Tipp, wie ich finde, dass man sich ein Safe Word ausmacht. Also dass man sagt, man kann ja zu seinen Eltern sagen, hier, wenn du einen Anruf kriegst und das klingt wie ich, dann frag mal, wo bin ich geboren oder was war meine erste Telefonnummer oder wie hieß mein erster Hund oder sowas. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, um jemanden zu entlarven. Und wenn ein Anruf kommt, wo jemand sagt, ich bin's, überweis mir Geld und sofort auflegt, dann immer erstmal zurückrufen, ne? Und erstmal fragen, warst du das gerade wirklich?
Hast du, wo du dich jetzt so intensiv damit beschäftigt hast, auch mit der Redaktion, hast du irgendwie auch Befürchtungen, dass das nicht gut enden wird mit der künstlichen Intelligenz?
Ich bin da nicht so ein Schwarzmaler. Also die künstliche Intelligenz ist erstmal eine wahnsinnig interessante und tolle Technologie, die wir da zur Verfügung haben. Und klar, man kann sie in die eine Richtung anwenden, man kann sie in die andere Richtung benutzen. Und ich weiß nicht, wo es hingehen wird. Es gibt die Möglichkeit, das natürlich auszunutzen, aber es gibt auch die Möglichkeit, damit einfach ganz tolle Sachen zu machen. Und ich glaube, wir müssen alle miteinander verhandeln und entscheiden, was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir damit umgehen? Was wollen wir zulassen? Und wir haben es ja auch in der Hand.
Ja, man kann das Rad ja auch nicht zurückdrehen. Das ist ja das Thema. Also die Dinge verselbstständigen, wenn sie erstmal im Markt sind, verselbstständigen sich ja auch. Also kann man nicht zurückdrehen. Wenn ich jetzt bei KI, künstlicher Intelligenz, da kann ich ja auch Fragen eingeben in dieses Portal der künstlichen Intelligenz. Wenn ich da jetzt die Frage eingeben würde, lohnt es sich als schwuler Mensch, sich zu outen oder lieber nicht? Wie würde da KI antworten?
Boah, ich kann dir sagen, wie ich antworten würde. Ich vermute mal, KI würde, das ist ja so ein Phänomen bei ChatGPT zum Beispiel, dass es dann sehr schwammig wird. Also er würde wahrscheinlich würde da rauskommen, diese Frage musst du ganz für dich alleine mit dir ausmachen oder sowas. Was ja im Endeffekt sogar auch stimmt, ja.
Ja, wobei natürlich KI sich auch generiert aus Erfahrungen, aus Millionen von Erfahrungen, die dann zusammengewürfelt werden. Also ich sag's einfach für mich selber als Annahme, könnte ich mir vorstellen, dass KI sagen würde, es kann schwer werden, aber mach es wird dir selber helfen.
Das kann sein. Also Outing ist natürlich eine Sache für einen schwulen oder einen queeren Menschen, was immer eine große Sache nach sich zieht. Das darf man nicht vergessen. Deswegen muss es wirklich jeder für sich entscheiden. Es gibt Situationen, in denen würde ich sagen, mach es nicht, wenn du dich nicht danach fühlst. Und es gibt Situationen, wo es einem wirklich gut tun kann. Und da versuche ich ja auch in meinem Engagement so ein bisschen zu helfen und zu unterstützen.
Deswegen frage ich, weil du engagierst dich für die Come-Out-Stiftung, genau. Also ein Portal, eine Stiftung, die junge Menschen dabei unterstützt, sich zu outen. Was kannst du da tun?
Also die Come-Out-Stiftung ist vor allem dafür da, queere Jugendangebote zu unterstützen. Also queer, kann man vielleicht nochmal sagen, queer ist ja so ein Überbegriff für Menschen, die sich so einem Spektrum zuordnen, schwule Menschen, Transpersonen, intergeschlechtliche Menschen und so weiter. Und queere Menschen haben es nicht so leicht in unserer Gesellschaft, muss man einfach sagen. Ja. Und die Come-Out-Stiftung ist dafür da, queere Jugendangebote, also wirklich Jugendtreffs, die so ein Safe Space sind, wo man hingehen kann, wo man mit Gleichgesinnten sich unterhalten kann, diese Angebote zu unterstützen und zu fördern. Und das ist einfach toll zu sehen, ja, auf was für einen fruchtbaren Boden das fällt und wie das angenommen wird.
Was kannst du aus deiner Erfahrung sagen, dein Outing, was kannst du da für Erfahrungen weitergeben, wie das sich für dich angefühlt hat und was das aus dir gemacht hat?
Es ist nicht leicht. Also das ist, man muss ja mit sich selber auch erstmal das ausmachen, bevor man mit anderen drüber reden kann. Insofern war das auch bei mir so ein Schritt, erstmal das zu machen. Ich habe das auch relativ spät gemacht, so mit Mitte 20, ja. Zumindest so im größeren Umfeld. Aber das ist wichtig. Und ich weiß, es kommt ja auch oft so dieses Argument, ja, aber muss man denn da noch so drüber reden? Und ja, ich rede doch auch nicht drüber, mit wem ich ins Bett gehe und so. Das kenne ich, dieses Argument. Man muss aber wirklich sagen, dass das bei queeren Menschen wirklich, das kann sehr verletzend sein, weil man darf nicht vergessen, in welchem gesellschaftlichen Umfeld wir queeren Menschen leben. Wir leben in einer Welt, die es uns nicht einfach macht. Und da eine Stimme zu haben, ist wahnsinnig wichtig.
Erik, ich danke dir, dass du unser Gast warst. Auch mit diesen Bedingungen, mit dem Mikrofon. Wir hoffen, dass wir morgen wieder für Sie da sein können. Dann kommt zu uns Schauspieler Jannis Niewöhner. Und mal gucken, also mit dem Mikrofon, es hat doch irgendwie, guck mal, wir setzen uns hier mal zusammen hin. Es hat was von Sportreporter. Dieter Thomas Heck und sein Stargast des heutigen Abends verabschieden sich und wünschen einen schönen Abend jetzt mit dem Magazin aus Ihrem Bundesland. Ciao.
Tschüss.